Letzte Woche ging es bei Nebenan Kennste mal wieder um mein Lieblingsland, um Hawaii und die Schönheit der Inseln und vor allem um das Heiraten in diesem Paradies. Ein tolles Interview mit Hochzeitsplanerin Arabelle Bottorff. Und ja, ich kann dir nur raten, hör gern mal rein, falls du es nicht ohnehin schon getan hast. Da ich durch solche Folgen dann augenblicklich Fernweh bekomme, fand ich es für heute sehr passend, eine Reisefolge anzuschließen. Es geht daher heute nach Laos. Korrekt ausgesprochen, glaube ich, heißt es eigentlich Lao, aber im Deutschen gebräuchlich ist Laos und so kommt es mir heute auch einfacher von den Lippen, deswegen werde ich Laos sagen. Ein Land, das wir 2014 im Rahmen einer Weltumrundung bereisen durften. Nebenan, kennste? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Ja, 2014, 10 Jahre her ist das schon wieder, meine Güte. Manche Erinnerungen daran sind tatsächlich schon super verblasst, dafür andere umso mehr da. Mal sehen, was ich noch so alles zusammenbekomme. Vielleicht klären wir aber erstmal ganz kurz, wo Laos überhaupt liegt, falls du das gerade nicht so sehr vor Augen hast. Witzigerweise wurde ich vor kurzem erst gefragt, ob ich schon mal in Indien war, und ich verneinte dies. Aber jetzt, da ich mich an die Reise nach Laos erinnere, kann ich irgendwie doch bejahen, dass ich quasi schon mal dort war. Denn die Demokratische Volksrepublik Laos liegt nämlich geografisch gesehen in Hinterindien. Sie grenzt im Norden an die Volksrepublik China, im Westen an Myanmar und Thailand, im Süden an Kambodscha und im Osten an Vietnam. Laos ist also der einzige Binnenstaat in Südostasien. Wir haben uns damals für dieses Land entschieden, weil es sich einerseits sehr spannend anhörte und tatsächlich ein Land auf unserer Weltreise war, was ein bisschen die Kosten gesenkt hat, da es im Vergleich zu unseren anderen Destinationen wirklich super günstig war. Ich habe zum Beispiel eine Abbuchung von Booking gefunden, wo wir für 2 Übernachtungen in einem Hotel ganze 42 Euro bezahlt haben. Ich habe mir dann den Spaß gemacht und dieses Hotel nochmal gegoogelt. Und ja, was hättest du erwartet an Preissteigerung auf 10 Jahre? Mindestens ein Anstieg von 40% oder mehr, oder? Ja, und ich bin dann aber fast aus allen Wolken gefallen und habe mich gefragt, was da passiert ist. Denn wenn es wirklich das Hotel ist, in dem wir damals waren, was ich da gefunden habe, kostet es nach 10 Jahren sogar 10 Euro weniger. Total krass. Also 2 Nächte für 32 Euro inklusive Frühstück. Verrückt. Wirklich crazy, oder? Aber auch ohne diese Anekdote erzählen zu müssen, hätte ich sagen können, dass Laos ein günstiges und wunderschönes Land ist, das absolut sehenswert ist. Das kostspieligste an dieser Reise ist wahrscheinlich der Flug dorthin. Für uns kam es allerdings trotzdem in den letzten Jahren nicht nochmal wieder als Reiseland in Frage, einfach aufgrund der Kinder, weil wir noch sehr gut im Kopf hatten, dass die Gesundheitsversorgung nicht ganz so unkompliziert war und ja, wenn wir unterwegs sind, eigentlich immer irgendwie ein Kind einen Arzt braucht. Das ist leider so, noch sind sie klein, noch nehmen sie alle Infekte mit. Von daher war uns das immer so ein bisschen zu unsicher. Denn in der laotischen Hauptstadt Vientiane, da ist das zwar schon möglich und man findet auch durchaus englischsprachige Ärzte oder man könnte zur Not auch in das nicht allzu weit entfernte internationale Krankenhaus nach Thailand rüber. Aber in ländlichen Regionen, da wirst du niemanden finden, der dich dann versteht. Daher ist es auch auf jeden Fall ratsam, wenn du dorthin reist, dass du eine Auslandskrankenversicherung mit einem zuverlässigen Rückholschutz abschließt. Also würde ich dir empfehlen. Wir haben vor Ort schon auch Familien getroffen, die mit Kindern unterwegs waren und Südostasien im Gesamten bereist haben, aber die sind halt, ja, wahrscheinlich einfach mutiger, als ich es bin. So, wie auch immer. Das musst du ja letztendlich für dich selbst entscheiden. Ich wollte es nur an dieser Stelle gesagt haben. Jetzt komme ich mal zur Anreise. Du fliegst knapp 11 Stunden von Frankfurt oder München nach Bangkok und von dort geht es in etwas mehr als einer Stunde dann noch weiter nach Vientiane, der Hauptstadt, oder in 1,5 Stunden nach Luang Prabang, das weiter im Norden und im Landesinneren liegt. Auch hier möchte ich nochmal kurz sagen, ich kann nicht laotisch und ich spreche das so aus, wie es verdeutscht ist. Ja, deswegen, wenn da jemand das besser weiß, sehr gerne Nachhilfeunterricht. Nehme ich immer dankend an, aber ich spreche es jetzt einfach so aus, wie es sich so eingebürgert hat, sage ich jetzt mal. Für die Einreise benötigst du auf jeden Fall ein Visum, das man am Flughafen gegen Vorlage des gültigen Reisepasses bekommt und für das, glaube ich, ein Passbild mitzuführen war. Ich bin mir da jetzt nicht 100% mehr sicher, ist ja auch schon einige Jahre her, aber da kannst du dich ja einfach bei den Bestimmungen des Auswärtigen Amts schlau machen. Das Visum kostete damals auf jeden Fall so 40 US-Dollar, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich persönlich empfehle, die Reise durch Laos in der Hauptstadt zu starten, da man dort einfach alle erforderlichen Dinge besorgen könnte. Wenn jetzt auf der Hinreise irgendwas verloren gegangen ist oder einem auffällt, dass was fehlt und so weiter. Darüber hinaus hat man dort einfach eine schöne Auswahl und eine große Auswahl an Unterkünften, um sich erstmal von der Anreise und der Zeitverschiebung zu erholen. Es ist zwar nicht besonders viel Zeitunterschied, also es sind nur 5 Stunden Zeitverschiebung, aber die merkt man halt trotzdem. Wahrscheinlich kann Vientiane als die gemütlichste Hauptstadt Südostasiens bezeichnet werden. Die ist noch relativ überschaubar, es geht gemächlich zu. Es gibt viele Restaurants, Bars und Cafés, in denen man für kleines Geld wunderbare Dinge genießen kann, nebst den Attraktionen, die es zu besichtigen gibt und nebst der Geschichte, die man kennenlernen kann. Plus kommt man von Vientiane gut in den Norden, aber auch in den Süden. Den Süden haben wir damals zeitlich leider nicht geschafft, aber der steht auf jeden Fall noch auf unserer To-Do-Liste für Reisen, denn dort warten imposante Tempel, Höhlen, Wasserfälle und natürlich die beeindruckende Landschaft der 4000 Inseln des Mekong. Dem Fluss, also der Mekong, ist der Fluss, der sich durch ganz Laos zieht und im Süden in der Trockenzeit unzählige Inseln offenbart. Je nach Wasserstand anscheinend mal mehr, mal weniger. Deswegen heißt die Region 4000 Inseln, obwohl sie anscheinend noch nie wirklich gezählt wurden. Alles, was ich also ab jetzt erzähle, bezieht sich auf das Land nördlich der Hauptstadt. Leider habe ich gelesen, dass gerade ein Tropensturm über Laos fegt und durch anhaltende Regenfälle derzeit eine große Gefahr von Erdrutschen, Überschwemmungen und Hochwasser besteht und tragischerweise das Land schon mehrere 100 Tote verzeichnet. Ja, Naturkatastrophen gibt es immer wieder und natürlich können die am Ende des Tages jedes Land betreffen. Was deine Freude über Laos, was ich dir jetzt im Folgenden erzählen werde, hoffentlich trotzdem antriggert. Um aber die traurigen Nachrichten über das Land jetzt an diese Stelle zu setzen, damit im Anschluss wirklich nur noch Positives folgen kann, erzähle ich dir auch gleich noch kurz was zu Kriminalität. Der Drogenkonsum in Laos nimmt leider nämlich immer mehr zu, was sich dann in der Kriminalität bemerkbar macht. Es ist jetzt kein Land, in das du besonders viele Wertsachen mitnehmen solltest. Taschendiebstahl ist sehr häufig und quasi Tagesgeschäft. Oftmals ist die Masche, dass die Täter per Moped von hinten an dich ranfahren und dann die Tasche des Opfers an sich reißen und man dann eigentlich gar keine Chance hat, da hinterherzukommen. Uns ist das glücklicherweise damals nicht passiert, aber wir haben auch schon vor 10 Jahren davon gehört. Darüber hinaus verlangen Vermieter von Zweirädern regelmäßig den Reisepass als Sicherheit und es kann passieren, dass im Falle eines Schadens auch schon bei geringen Schäden oder sogar bei Diebstahl dann der Reisepass nur zurückgegeben wird, wenn ein völlig willkürlich festgelegter Betrag gezahlt wird. Daher haben wir damals immer nur eine Kopie des Reisepasses mitgeführt und auch gegen Widerwillen des Vermieters auch nur diese ausgehändigt. Und die haben dann schon gesagt, nein, es geht nur mit Original und ihr kriegt keinen Roller, wenn ihr nicht das Original dabei habt. Aber wir haben dann im Gegenzug gesagt, wir haben aber nur das dabei und haben das Original nicht dabei. Wir hätten gar kein Original und so weiter. Also haben dann natürlich auch ein bisschen geflunkert. Und haben gesagt, wenn ihr das nicht wollt, die Kopie, dann gehen wir eben zu dem nächsten Vermieter. Und letztendlich haben die sich darauf eingelassen, weil ihnen ja sonst die Mieteinnahmen flöten gegangen wären. Und der hat die das Geld natürlich dann auch mitnehmen wollten. Trotzdem muss man natürlich Vorsicht walten lassen, weil in vielen Mietverträgen kein Schadensausgleich im Falle eines Diebstahls vorgesehen ist und die Vermieter in diesen Fällen dann ja oft die Zahlung des Neuwerts verlangen. In Einzelfällen gibt es sogar sogenannte Scooter-Scams, das heißt, Vermieter und Diebe sprechen sich zum Nachteil des Mieters ab. Also da lieber nicht an der falschen Stelle sparen, es ist eh super günstig, vorher recherchieren, wer wirkt seriös und dann da lieber ein paar Euro mehr ausgeben, als hinten raus einen Riesenschaden davon zu tragen. Überhaupt würde ich sagen, ist es ratsam für eine Reise nach Laos und auch überall anders hin auf der Welt, dass man alle Dokumente nochmal in Kopie oder auf einem Stick dabei hat, damit im Falle des Verlusts die Beantragung einfach leichter ist. So, jetzt aber Schluss mit den Negativschlagzeilen über Laos. Diese Aspekte sollen deine Freude, neue Länder kennenzulernen, nicht schmälern. Ich sag einfach Vorsicht walten lassen, nicht zu viel Wertvolles rumschleppen, aufs Bauchgefühl hören und eine gesunde Skepsis an den Tag legen. Und dann kann man sich voll und ganz auf die Schönheit des Landes konzentrieren. Für eine Reise nach Laos bieten sich übrigens die Monate November bis März als beste Reisezeit an, denn in diesen Monaten herrscht Trockenzeit, wodurch es kaum Niederschläge gibt und die Temperaturen zwischen angenehmen, ja, 25 bis 30 Grad war das meistens, ja, da liegen die. In den Nächten kann es dann schon ungefähr auf 20 Grad abkühlen, hier und da sogar mal bis auf 15 runter. Besonders im Bergland kann es im Januar und Februar etwas frischer werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Luftfeuchtigkeit in diesen Monaten verhältnismäßig gering ist. Also man hat trotzdem eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber geringer als in der Regenzeit. Und außerdem sind die Straßen dank weniger Niederschläge meist gut befahrbar. Ja, in den Städten von Laos, da bewegt man sich am besten zu Fuß fort oder wenn es mal eine größere Distanz sein soll, kann man sich Fahrräder oder Motorroller leihen, ein Tuk-Tuk nehmen, das sind so kleine Taxis auf Rollern obendrauf, also so dreirädrige Gefährte, wo man sich hinten draufsetzt oder auch ein Taxi, also richtige Taxis gibt's auch, aber tatsächlich ist es am weitesten verbreitete, diese Tuk-Tuks. Da muss man nur vorher einen Preis verhandeln, denn sonst kann es einem auch passieren, dass die etwas zu viel haben wollen am Ende. Da der Fluss, den ich vorhin genannt habe, der Mekong, nach wie vor die wichtigste Verkehrsader des Landes darstellt, gibt es selbstverständlich auch Taxiboote. Und da, die haben wir nicht genutzt, aber da hängt der Preis anscheinend davon ab, wie viele da am Ende mitfahren. Und wenn man innerhalb des Landes große Distanzen bewältigen möchte, gibt es auch Inlandsflüge, was wir zum Beispiel von Luang Prabang im Norden nach Vientiane zurück in die Hauptstadt genutzt haben. Um von Vientiane in den Norden zu kommen, da haben wir von Vientiane nach Bang Vieng und von Bang Vieng nach Luang Prabang, also das liegt so auf dem Weg, da haben wir damals sogenannte VIP-Busse benutzt. Das sind Kleinbusse mit ungefähr 10 bis 15 Sitzplätzen, auf deren Dach das Gepäck seinen Platz gefunden hat. Und deswegen würde ich dir an dieser Stelle auch raten, möglichst mit kleinem Gepäck zu reisen, am besten mit Rucksäcken, die man selbst dann auch von A nach B, also zum Beispiel von der Unterkunft zum Bus oder andersrum oder auch dann, ja, wenn es etwas schlechtere Straßenverhältnisse sind, dass man die gut transportieren kann, weil man sie eben gut festzurren kann da oben auf dem Dach. Ein Koffer, der rollt sich nicht gut auf der Straße, also nicht auf den laotischen Straßen. Und so richtige Gehwege gab es selten. Ja, und Rucksack ist da einfach leichter. Ja, und wenn wir gerade bei Koffer beziehungsweise ja eher Rucksack sind, was soll da rein? Am besten luftige Kleidung. Wir hatten zum Beispiel diese Zip-Off-Hosen dabei, weil man einerseits gleich eine kurze Hose hat, andererseits, wenn man in Tempelregionen ist, wo man den Körper bedecken soll, die Beine einfach dran sitzen kann und schon ist man adäquat gekleidet. Darüber hinaus trocknen so Funktionskleidungsstücke bei hoher Luftfeuchtigkeit einfach besser. Generell gilt immer, weniger ist mehr. denn man kann seine Kleidung sehr unkompliziert und für wirklich wenig Geld überall waschen lassen. Ja, waschen lassen, nicht selber waschen. Also es gibt Wäschereien, manche Hotels hatten das direkt oder du konntest in eine Wäscherei gehen. Die haben das dann innerhalb von 1 bis 2 Stunden für dich erledigt und du hast deine Wäsche wohlriechend und oft sogar gebügelt wiederbekommen. Das, glaube ich, war das einzige Land in meinem Leben, wo ich gebügelte Unterhosen zurückbekommen habe. Das war schon sehr nett, ja. Ja, und was haben wir denn nun alles erlebt in Laos? Da will ich natürlich jetzt auch noch von berichten. Ja, zunächst kann man sagen, es ist ein Land der Tempel, wie viele asiatische Länder. Also es gibt unglaublich viele buddhistische Klöster, es gibt sehr viele Tempel, Tempelanlagen, die man auch besichtigen kann und die es auch auf jeden Fall lohnt anzuschauen, denn es gehört zur dortigen Kultur und Religion und vermittelt so einen komplett eigenen Spirit. Also auch wenn man jetzt selber nichts mit Buddhismus oder mit Glaube an sich zu tun hat, das gehört schon einfach dazu, dass man sich das zu Gemüte führt. Außerdem sind die Tempel toll anzusehen, also ganz viel Handwerkskunst, viel Verzierungen, Symbole, Statuen, die eine ganz eigene Geschichte erzählen. Also super interessant. Übrigens wird es von jedem buddhistischen Mann in Laos erwartet, dass er einen Teil seines Lebens als Mönch lebt. Manche Männer machen das für nur eine Woche, zum Beispiel im Vorfeld zu ihrer Hochzeit. Andere widmen ihr gesamtes Leben dem Kloster. Der Tradition folgend verbringen die meisten Männer 3 Monate im Kloster während der buddhistischen Fastenzeit. Mönchen wird in Laos übrigens höchster Respekt gezollt. Man darf sie nicht berühren und sie werden mit dem traditionellen Gruß, dem Nob, begrüßt, wobei die Hände vor der Stirn gefaltet werden und man eine leichte Verbeugung andeutet. Im Bus überlässt man den Mönchen den Sitzplatz und beim Gehen hält man immer einen Schritt Abstand, um da den Freiraum zu lassen. Begegnet man einem Mönch, der Spenden sammelt, sollte man sich auch als Reisender dazu hinreißen lassen, einen kleinen Betrag in die Spendenbox zu legen, denn die Klöster sind tatsächlich darauf angewiesen. Immer mit 2 Händen dann aber oder der rechten Hand, denn die linke Hand gilt als unrein, genauso wie die Füße übrigens. Einem Mönch, einer Buddha-Statue oder generell anderen Menschen sollten niemals die Füße entgegengestreckt werden. Der Kopf hingegen gilt als heilig. Das heißt aber auch, dass man jetzt nicht einfach seinem Gegenüber, auch nicht bei Kindern, einfach so über den Kopf streichelt oder ihn anfasst. Ja, Laos wird übrigens auch als Land des Lächelns bezeichnet und das haben wir durchaus so wahrnehmen dürfen, dass sehr freundliche Menschen und sehr wohlwollende Menschen uns da empfangen haben. Das reichhaltige Erbe der Traditionen und Bräuche in Laos spiegelt die tiefe Verbundenheit der Menschen mit ihrer Geschichte und Spiritualität wider. Von rituellen Zeremonien bis hin zu festlichen Feierlichkeiten prägen sie das kulturelle Leben des Landes und zeigen auch dessen lebendige Tradition. Die Lebensart Muan gilt dabei als tonangebend, sage ich jetzt mal, und verweist auf diese gelassene und zufriedene Lebensart, die man dort antrifft. Die Bevölkerung ist auf jeden Fall harmoniebedürftig und versucht nach Möglichkeit, Konflikte in der Öffentlichkeit zu vermeiden, um das Gesicht zu wahren. Du wirst keine streitenden Laoten auf der Straße sehen. Auch übrigens wirst du kaum jemanden finden, der Nein sagt, denn ja, um das Gesicht nicht zu verlieren, sagen die Laoten lieber vielleicht und lächeln. Danke heißt übrigens, das ist mir noch im Kopf, Koptai Lai Lai. Und ja, das war eins der häufigsten Dinge, die wir gehört und aber auch gesagt haben. Immer mit einer kleinen Verbeugung vor dem Gegenüber. Zur Natur ist Folgendes zu sagen. Laos besteht zu 3/4 aus Dschungel, Gebirgen und Flüssen. Das ist wirklich, wirklich hübsch. Und ein Juwel dieser geballten Naturlandschaften aus Karststeinformationen ist, wie ich vorhin schon mal erwähnte, der größte Fluss Südostasiens, der Mekong. Er entspringt im tibetischen Hochland und ergießt sich im vietnamesischen Delta ins Chinesische Meer. Er durchquert dabei insgesamt 6 Länder und seine Länge wird mit 4.350 bis 4.909 Kilometern angegeben. Durch die vielen Windungen ist das nicht ganz so klar, aber es ist auf jeden Fall ein ganz schön mächtiger Fluss. Neben diesem Gewässer gibt es aber auch ganz viele wunderschöne Wasserfälle, zum Beispiel den Kuangxi-Wasserfall in der Nähe von Luang Prabang, den du unbedingt anschauen und auch in seinen Wasserbecken baden solltest. Der Kuangxi-Wasserfall selbst ist eigentlich 30 Meter hoch, doch wenn man die Strecke über die Zwischenebenen mitzählt, über die er strömt, bevor er sich ins Tal windet, dann misst er 60 beachtliche Meter. Er wird sehr oft beschrieben als besonders malerisch und ehrlich gesagt kann ich das bestätigen, denn diese Zwischenebenen des Wasserfalls, die sind türkisblau und bilden so kleine und große Naturpools, in denen du schwimmen gehen kannst. Das Wasser ist zwar saukalt, aber bei teilweise 30 Grad Außentemperatur eigentlich ja mehr eine willkommene Einladung zur Erfrischung. Mein Tipp dazu noch: Steuere nicht direkt den größten Naturpol an, denn dieser ist am stärksten besucht und da baden quasi alle, weil es der nächste ist, sondern such dir ein kleineres, versteckteres Becken, an dem du dann deine Ruhe genießen kannst. Du kannst aber selbstverständlich auch bis ganz nach oben zum Kuangxi-Wasserfall laufen und von einer Brücke aus ihn von oben bewundern und ja, dieser Aufstieg ist es definitiv wert. Ein weiteres wunderschönes Highlight auf diesem Ausflug war eine Schmetterlingsfarm, die auf dem Weg lag. Und ich liebe ja Schmetterlinge so unglaublich. Und neben Schildkröten sind das, ja, meine Lieblingstiere, würde ich sagen. Naja, gut, also Delfine, Affen, Elefanten, die sind schon auch sehr hoch im Kurs. Aber Schmetterlinge sind für mich auch immer ein Symbol meines 2002 verstorbenen Bruders. Und deswegen habe ich da eine sehr, ja, tiefe Verbundenheit mit diesem Tier. Und auf dieser Farm, da gab es einfach so unglaublich viele tolle Farben, Arten, in jedem Stadium zu betrachtende Schmetterlinge, dass es einfach ja eine Wonne war. Also mach da ruhig Halt, wenn du diese Farm siehst. Und wenn wir jetzt schon bei Luang Prabang und seinen Aktivitäten sind, dann muss ich dir auch von unserem Ausflug zum Elephant Village erzählen und unserem Ritt auf einem Elefanten. Das Elephant Village ist ein Camp für Elefanten, in dem nicht nur Jungtiere großgezogen werden, sondern auch wirklich sehr auf das Wohl jedes einzelnen Elefanten geachtet wird. Darüber hinaus werden alte und kranke Tiere dort gepflegt. Früher und leider auch heute noch vereinzelt kamen und kommen Elefanten ums Leben oder werden verletzt, weil es noch immer scharfe Landminen aus dem Vietnamkrieg gibt. Die USA haben damals einfach unzählige Streubomben abgeworfen, die bis heute immer wieder entdeckt werden. Schrecklich. Ja, also nicht nur für die Tiere, sondern auch für Menschen, die dabei immer noch ums Leben kommen. Aber umso schöner, dass es dann ein solches Schutzgebiet für die Tiere gibt und sie dort sicher sind. Jeder Elefant hat übrigens seinen eigenen Mahout, also seinen eigenen Elefantenführer und dieser muss, so wie wir gelernt haben, seinen Elefanten morgens erstmal im Urwald suchen gehen, denn die dürfen sich da ja frei bewegen und sollen halt dann zum Arbeiten kommen und da muss der Mahout erstmal gucken, wo sein Elefant überhaupt ist. Denn die Tiere werden auf Laos als Nutztiere eingesetzt, zum Beispiel um Baumstämme zu bewegen. Oder aber jetzt wie in dem Village auch, um Touristen zu transportieren. Die Tiere dürfen nie mehr als 4 bis 5 Stunden arbeiten und dann auch wieder an den Fluss oder in den Urwald zurückkehren und den Rest des Tages sich ausruhen. Also wird schon gut drauf geachtet. Für uns war es auf jeden Fall super interessant, mehr über Elefanten zu erfahren, über die Mahouts zu erfahren, über die Aufzucht der Tiere. Wir durften zum Beispiel auch einen Jungelefanten füttern. Der hat dann da gleich mal so eine ganze Bananenstaude weggemampft. Das war super süß. Und ja, im Anschluss an diese ganzen Informationen haben wir eine Wanderung durch den Dschungel gemacht, um auch über die Fauna und Flora, über den Lebensraum der Elefanten mehr zu lernen. Um schließlich an einem Ort anzukommen, wo es dann Mittagessen gab. Ein in Bananenblättern gekochter Reiseintopf, super, super lecker. Und dann kamen plötzlich diese Elefanten um die Ecke und wir durften aufsteigen. Und das war natürlich dann absolutes Highlight. Wer wollte, konnte sich auch wie ein Mahout auf diesen Elefanten setzen, das heißt direkt hinter die Ohren, sozusagen auf den Nacken, ohne Sattel, ohne alles. Und ja, Benjamin hat das super bravourös ganz easy gewuppt und als ich dann dran war, wusste ich schon erst gar nicht, soll ich es machen? Ich habe ja Höhenangst, wie du vielleicht weißt. Und zum anderen so, okay, so auf dem Kopf, ja, ich weiß ja nicht. Habe es dann trotzdem gemacht, aber ehrlich gesagt war ich derartig unentspannt dabei, weil ich einfach, ja, dieser Elefant, der hat angefangen zu fressen, hat seinen Kopf links und rechts bewegt und das war ganz schön schaukelig und dann halt auch einfach echt hoch. Und ich war froh, als ich wieder auf seinem Rücken sitzen durfte und da ein bisschen mehr in Sicherheit mich wähnen konnte. Also Mahout werde ich in diesem Leben nicht mehr, aber das Gefühl, diese Elefantenhaut mal so berühren zu dürfen, drauf sitzen zu dürfen und überhaupt einem Elefanten so nah sein zu dürfen, absolut beeindruckend und ich würd's wieder machen. Nach so einem eindrucksvollen Tag war es dann natürlich noch ein wunderbarer Ausklang, über den Nachtmarkt in Luang Prabang zu schlendern, der beinahe jeden Abend ist und wo es allerlei Handwerkskunst, Textilien, Schmuck und Regionales zu erwerben gab und darüber hinaus wirklich eine Fülle von kleinen Garküchen, bei denen du dich dann durch laotische Spezialitäten probieren konntest. Teilweise zu einem Preis von 1 bis 2 Euro, also danach warst du pappensatt. Ja, also herrlich, grandios, ich mag solche Märkte. Wer dann allerdings etwas empfindlicher ist und gern mal mit Magen oder Darm auf fremde Kulinarik reagiert, dem hilft vielleicht jetzt mein Tipp von meinem Vorgehen, denn ich ernähre mich auf Reisen eigentlich fast ausschließlich vegetarisch und damit fahre ich gut, weil ich dann keine Fleischexperimente eingehe, denn trotzdem, muss man sagen, ist die Hygiene und die Einhaltung der Kühlkette in solchen Ländern nicht unbedingt mit der in Deutschland vergleichbar. Es ist auf jeden Fall so oder so ratsam, egal was du probieren möchtest, eine gute Idee, vielleicht ein Durchfallmittel von Deutschland mitzubringen. Was wir aber alles probiert haben, war super köstlich und haben auch das meiste sehr, sehr gut vertragen. Und wenn man seinen Abend mal nicht auf dem Nachtmarkt ausklingen lassen wollte, konnte man zum Beispiel zum Sonnenuntergang auf den Hausberg Pusi steigen und dort eine herrliche Aussicht genießen. Auf dem Rückweg trafen wir dann zum Beispiel auch einen Studenten, der ganz wild darauf war, von uns ein paar Wörter Deutsch zu lernen und hat die sogar aufgeschrieben und noch wiederholt und im Gegenzug hat er uns auch ein paar laotische Ausdrücke beigebracht. Und sowas finde ich auch immer, ja, grandios, wenn man mit Landsleuten ins Gespräch kommt, merkt, wie freundlich und weltoffen sie sind und einfach so ein bisschen voneinander lernen kann. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Luang Prabang ist ansonsten eine kleine, liebliche, reizvoll gelegene alte Königstadt, die 1995 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Und die Wats, also die Klöster und Tempel, von denen es 65 Stück im 18. Jahrhundert gab und heute noch mehr als die Hälfte in Betrieb sind, sowie all die historischen Bauwerke erfahren seitdem natürlich ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Also eine Tempeltour, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ist ein Muss und solltest du nicht verpassen. Durch die Kolonialzeit hat die Stadt außerdem den Touch ja von so einer französischen Kleinstadt und wir haben sogar mal in einem der niedlichen Cafés so ein richtig knuspriges Baguette gegessen. Das war ein bisschen weird, weil wir in Asien sind und ein französisches Baguette essen, aber es war durchaus schon eine willkommene Abwechslung, weil es auch in Asien, wenn es Brot gibt, eher so schlabriges Toastbrot gibt und ja halt nicht sowas, was in Deutschland gebacken wird. Den Denkmalschützern kann man so sagen, ist es gelungen, das alte Gesicht der Stadt zu bewahren. Also es ist viel Tradition zu sehen, jedoch verkaufen oder vermieten durch den Tourismus bedingt immer mehr Menschen ihre Häuser und ziehen selber weg. Und das könnte tatsächlich dann langfristig zum Problem von den Klöstern werden, die auf ihre Gläubigen angewiesen sind. Denn jeden Morgen vollziehen die Mönche einen sogenannten Almosengang und sammeln Spenden von den Gläubigen. Und so finanzieren die sich oder so kommen die auch an Essen tatsächlich am Ende. Durch den zunehmenden Tourismus fühlen sich jetzt aber die Mönche und Novizen auch in ihrem Gang, ja, ich will jetzt nicht sagen belästigt, aber vielleicht zunehmend gestört. Und auch die Mönche ziehen immer mehr in Klöster außerhalb der Stadt. Das wiederum würde dazu führen, dass der gelebte Buddhismus, den Luang Prabang ja jetzt gerade ausmacht, dass der verloren ginge und der ja eigentlich zu schützen ist. Ist das verständlich? Ja. Der ansteigende Tourismus ist aber natürlich auch eine Chance für alle, denn je mehr Menschen kommen und sich interessieren, also man merkt dann auch, die Laoten sind schon stolz auf das, was sie haben und zeigen das auch gerne. Und ja, das kulturelle Erbe weiterzuführen und weiterzutragen, auch in die Welt hinaus, ist natürlich auch ein Ziel und bringt auch Geld. Ja, aber wie so oft, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, und was mir jetzt auffällt, ich spreche die ganze Zeit über Luang Prabang. Das war eigentlich die vorletzte Station unseres Aufenthalts, denn auf dem Weg dorthin haben wir ja in Wang Vieng Halt gemacht. Das ist ein kleines Städtchen. Ja, früher war es zumindest das Partystädtchen. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so diesen Ruf hat, aber ich kann es mir vorstellen, denn eigentlich besteht das Örtchen aus Restaurants, aus Bars, aus Kneipen und aus Tourenanbietern für sämtliche Aktivitäten in der Region. Und das war's. Trotzdem ist es einen Stopp wert, denn es ist in grandiose Landschaft eingebettet. Wie Höcker eines Kamels ziehen sich so die Karstberge am Horizont entlang und der Fluss Namxong, der zieht sich direkt durch den Ort. Also eine perfekte Ausgangslage für viele Unternehmungen, unter anderem für zwei Unternehmungen, von denen ich dir berichten möchte, die wir gemacht haben. Denn einmal haben wir mit zwei anderen Deutschen zusammen, die wir dort kennengelernt haben, eine wirklich lustige Tubing-Tour gemacht. Das bedeutet, du setzt dich in so einen aufgeblasenen Ring an einem Startpunkt, in so einen großen Gummireifen und lässt dich dann auf dem Fluss mit der Strömung treiben. Links und rechts des Ufers gab es dann mehrere Haltemöglichkeiten mit so kleinen Bars und du musstest eigentlich nur so ein Seil erwischen, um dich an Land zu ziehen. Ja, wir haben immerhin zwei Bars geschafft. Reichte aber auch, es hat trotzdem einfach super, super viel Spaß gemacht. Und die andere Unternehmung, die wir dort gebucht hatten, war super spektakulär. Denn wir sind zum Sonnenaufgang mit einem Heißluftballon gefahren. Und das war einfach Wahnsinn. Diese wunderschöne Landschaft im goldgelbenen Licht der Abendsonne, einmalig schön. Wenngleich ich auch da, wenn ich nochmal dran denke, eher mit zittrigen Knien unterwegs war, auch wieder aufgrund der Höhenangst, denn bei so einem Ballon, da ist ja kein Fenster oder irgendeine andere Barriere, sondern da stehst du nur in diesem Korb. Und der Korb ist so, geht vielleicht bis zum Bauchnabel und ansonsten ist da kein Schutz oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Und es ist auch ganz schön heiß da, denn das Feuer bzw. die heiße Luft, womit der Ballon in der Höhe gehalten wird, der strahlt auch nach unten ganz schön ab. Also man steht in einem Korb, es ist einem heiß, aber es ist ein grandioser Ausblick und ich möchte auch das auf gar keinen Fall missen. Und ich habe ja immer eine stärkende Hand an meiner Seite, Gott sei Dank. Ja, und darüber hinaus haben wir uns auch mal einen Roller gemietet oder vielmehr zwei, denn wir fahren beide lieber selber und die Preise sind, wie ich vorhin angesprochen habe, ja so moderat, dass man sich auch zwei leisten kann. Und mit diesen Rollern sind wir dann zum Beispiel zur Blauen Lagune gedüst. Im Prinzip fährt man dazu an diesem Karstgebirge entlang und auch ein bisschen drumherum. Was einerseits sehr schön ist und andererseits auch ein bisschen spooky war, weil es tatsächlich mehr oder weniger die ganze Zeit so auf Schotterpisten dahin geht und man nur ganz selten jemand begegnet ist. Also einen Unfall oder einen Platten hätte ich jetzt nicht unbedingt haben wollen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir mit zwei Gefährten unterwegs waren, wäre es ja ein leichtes gewesen, einen stehen zu lassen und mit dem anderen trotzdem nach Hause zurückzukommen. Vielleicht ist das auch dann die Motivation, eher zwei Roller zu nehmen. Bei dieser blauen Lagune aber waren dann plötzlich ganz viele Menschen. Das war schon fast wie so ein Baggersee-Feeling, weil es auch Buden gab, in denen man Verpflegung kaufen konnte. Und da war dann schon gut was los, wo ich mich dann immer frage, wo sind die denn auf der Straße gewesen? Aber gut. Bevor man sich dann da ein erfrischendes Bad in diesem türkisfarbenen Naturpool gönnt, kann man noch vorher zu einer, oder auch nachher, aber man kann zu einer 50 Meter höher gelegenen Höhle, die hieß in dem Fall Tampukam, aufsteigen. Jetzt muss ich nochmal kurz jammern. Denn dieser Anstieg war für meine Nerven auch einigermaßen aufreibend, da es über recht scharfe Felsen und querliegende Äste und sowas in die Höhe ging und ich vor allem Sorge vor dem Abstieg hatte. Weil ich ja dann auch wieder die Höhenangst überwinden muss. Aber wie ich gerade schon von der stärkenden Hand im Heißluftballon erzählt habe, ich habe Gott sei Dank wirklich mit meinem Partner einen sehr geduldigen und motivierenden Part an meiner Seite, der mir immer wieder die Hand reicht und Mut macht, dass ich das schaffen kann und folglich dann auch wirklich schaffe. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann merke ich bei all diesen Geschichten doch, dass ich ganz schön oft aus meiner Komfortzone herausgegangen bin und vermutlich das auch in meinem Leben einfach immer wieder mache und finde es eigentlich gerade ganz schön krass und mutig und möchte das an dieser Stelle mal mir gegenüber selber durchaus lobend erwähnen, dass ich mich dann das dann am Ende des Tages doch traue. Okay, genug des Selbstlobs. Wir sind also zu dieser Höhle aufgestiegen und wurden mit einem eindrucksvollen, wirklich eindrucksvollen Blick in eine 200 Meter weite, grünlich schimmernde Höhle belohnt, in deren Zentrum sich ein goldener Altar mit einer liegenden Buddha-Statue befand. Ich frage mich heute noch, wie haben die da hochbekommen, denn die Statue war gefühlt schon riesig. Und es sah nicht so aus, als wäre da jemals ein Kran aufgestellt worden, aber gut, das wird ein Geheimnis bleiben. Der Eintritt, also die Höhle kostet Eintritt und auch der Eintritt in nahezu alle Höhlen in Laos beträgt so zwischen 10.000 und 20.000 Kip, was umgerechnet ca. 90 Cent sind, also überschaubar. Und in der Summe gibt es übrigens 33 erforschte Höhlen in Laos, von denen etwa zwei Drittel zu besichtigen sind, sodass du durchaus die Qual der Wahl hast, welche du dir mal anschauen möchtest. Ein weiteres Highlight in Wang Vieng war auch noch, dass wir eine Übernachtung in einem Reisfeld gebucht haben, also nicht im Reisfeld selber, sondern hoch über dem Feld in einem Stelzenhaus waren wir da untergebracht. Und nachts war das toll, weil man hat wirklich nur die Zikaden gehört. Naja, und die Mücken, die es natürlich auch gibt. Überhaupt findest du in Laos eigentlich so gut wie keine Unterkunft ohne Moskitonetz. Denn, ja, gibt schon viele Mücken. Und sie können auch das Denguefieber übertragen. Das muss man jetzt dazu sagen, damit, wenn du dich da über das Land noch näher informierst, nicht aus allen Wolken fällst, dass das dann da steht. Aber mit entsprechendem Mückenschutz und auch mit entsprechender Kleidung konnte ich jetzt nicht feststellen, dass wir besonders viele oder besonders schlimme Stiche hatten, sondern vergleichbar mit jedem Urlaub in anderen Ländern auch. Morgens wurden wir dann auf jeden Fall in diesem Stelzenhaus recht früh wach, durch das geschäftige Treiben einfach der Reisbauern, denn die fangen früh an, damit sie der Mittagshitze entgehen können. Und das war dann irgendwie total nett, so früh wach zu sein und auf der kleinen Terrasse, die zu dem Haus gehörte, zu sitzen und Kaffee zu trinken. Und wir haben dann so frisches Obst serviert bekommen und ja, da die Natur zu genießen und natürlich den anderen bei der Arbeit zuzusehen. Aber ja, das war spannend und war schön, da zuzugucken. So, damit diese Folge aber nicht allzu lange wird, erzähle ich euch nun noch von den schönsten Unternehmungen, die wir am Ende noch erlebt haben. Und dann habe ich hoffentlich genug Lust in dir geweckt, dieses Fleckchen Erde auch mal selbst zu besuchen. Am Schluss waren wir nämlich noch mal ein paar Tage in der Hauptstadt und haben auch dort wieder Roller gemietet, sind unter anderem zum Wat Sisaket, dem ältesten Kloster von Laos, gefahren und haben auch das Nationalsymbol Pathet Luang besucht Und ja, einfach so wichtige Stationen abgeklappert. Und ein weiterer Ausflug ging zum Buddha-Park, der etwa 25 Kilometer südöstlich der Stadt gelegen war. Diese Parkanlage ist etwa so groß wie 12 Fußballfelder und umfasst über 200 verschiedene hinduistische und buddhistische Skulpturen, die man dort bewundern kann. Die größte Statue des Parks ist zum Beispiel die 40 Meter lange Skulptur eines liegenden Buddhas, der über den Park wacht. Und das Highlight des Gartens ist eine 30 Meter hohe, kürbisförmige Figur mit einem Baum auf dem Dach, das auch als Aussichtsplattform dient. Und diese Figur soll Hölle, Erde und Himmel gleichermaßen symbolisieren. Und man betritt sie durch den Mund eines Dämonenkopfes, also schon sehr spektakulär. Und von dieser Aussichtsplattform hat man dann einen ganz, ganz hervorragenden Blick über den ganzen Park. Man kann sich also, ja, sehr gut dort einen ganzen Tag lang aufhalten und das Ganze auf sich wirken lassen. Abschließend zu meinen Erzählungen empfehle ich dir jetzt nur noch zwei Dinge. Einmal, lass dir in Laos auf keinen Fall einen frisch gemachten Mangosmoothie entgehen. Ich habe dort wirklich die besten meines Lebens getrunken bisher. Und mehrere Male durfte ich auch ein Pad Thai essen, was ja eigentlich das Nationalgericht Thailands ist, aber was es dort eben auch vielerorts zu kaufen gibt. Und einfach absolut köstlich schmeckte. Egal, ob es jetzt eine Garküche am Straßenrand war oder in einem Restaurant. So, und jetzt habe ich Hunger bekommen von meinen eigenen Erzählungen und gehe was essen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlass mir doch gerne einen Kommentar oder schenk mir ein paar Bewertungssternchen. Und ja, ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich jetzt nicht trotz knurrendem Magen noch meinen kleinen Werbeblock anschließen würde. Denn solltest du es noch nicht wissen, ich bin neben meiner Tätigkeit hier als Podcasterin auch Sprech- und Stimmcoach und helfe dir sehr gerne auf deinem Weg zu einer gesunden, stabilen und ausdrucksstarken Stimme. Darüber hinaus bin ich Sprecherin und lasse mich sehr gerne für dein nächstes Projekt buchen. By the way, am liebsten sind mir Hörbücher, also liebe Autorin, lieber Autor, lass mich wissen, wenn du deine Geschichte mit meiner Stimme zum Leben erwecken möchtest. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. So, und jetzt guten Appetit, alles Liebe, bis zur nächsten Woche, wo ich wieder eine spannende Gesprächspartnerin habe. Deine Vera von nebenan kennste. Dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.